Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wie viel Verbraucherschutz ist von der künftigen Regierungskoalition zu erwarten? Dazu gleich ein Gespräch mit Klaus Müller, dem Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV. Die weiteren Themen heute. Abschied in Deuben. Deutschlands ältestes Kohlekraftwerk schließt heute in Sachsen-Anhalt. Meeresschützer in Aufruhr. Shell sucht vor Südafrikas Küste nach Erdgas. Detox-Produkte. Zu Sinn und Unsinn teurer Pflaster und Pulver. Die Einschätzung von Annette Reinke von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Und im Verbrauchertipp geht es um Reiserücktrittsversicherungen unter Pandemiebedingungen. Dazu herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Susanne Kuhlmann. Fortschritt beim Verbraucherschutz? Die Richtung stimmt, so der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV in seiner Bewertung des Koalitionsvertrags. Fast 100 verbraucherpolitische Vorhaben hat er darin ausgemacht, vom Recht auf Reparatur langlebiger Produkte bis zu gesunden Lebensmitteln für Kinder. Klaus Müller ist Vorstand des VZBV. Ich fragte ihn heute Vormittag, welche Highlights aus verbraucherpolitischer Sicht sich in den Koalitionsvereinbarungen finden.
Erstmal die Erkenntnis der Ampel, dass es ohne uns Verbraucherinnen und Verbraucher nicht geht. Und zwar bei allen wichtigen Vorhaben der nächsten Jahre. Sie haben Digitalisierung, sie haben den Klimaschutz, sie haben gesunde Ernährung, aber auch Themen wie Altersvorsorge. Das heißt, man muss darauf achten, wie es bezahlt werden soll, wie man wirklich gute Angebote, gute Lebensweise überhaupt erkennen kann. Und da sehen wir, dass die Ampel sich mindestens viel vorgenommen hat. Ob es Realität wird, wissen wir in den kommenden Monaten und Jahren.
Heizen und tanken, die Energiepreise sind stark gestiegen. Wie will die kommende Regierung dem begegnen?
Das will sie auf zweierlei Weise tun. Angekündigt ist, den bedürftigen Menschen, also mit geringem, knappem Geldbeutel, unmittelbar mit einem Heizkostenzuschuss zu helfen. Da hoffe ich jetzt mal sehr, dass die noch amtierende Bundesregierung das vielleicht sogar vorbereitet hat, sodass das dann im Dezember ganz, ganz schnell auf den Weg gebracht werden kann. Zweitens, und vielleicht auch noch wichtiger, aber das braucht etwas mehr Zeit, ist die Unabhängigkeit von fossilen Energien. Also, wir wissen, Energie ist knapp, Klimaschutz wird sie noch mal weiter verteuern. Wir wollen gar nicht, dass das Geld in andere Länder abfließt, sondern hier investiert wird in eine andere Form der Mobilität, in andere Formen des Heizens, in Stromsparmaßnahmen. Und dieses sind Dinge, die sich die Koalition sehr umfassend vorgenommen hat, mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien ganz vorneweg. Das muss sie jetzt in die Realität umsetzen. Aber wichtig ist, Bezahlbarkeit, gerade für Menschen, wo es knapp ist finanziell, das darf sie nicht aus den Augen verlieren.
In welchen Punkten bleiben die Vereinbarungen der Koalitionäre denn hinter ihren Forderungen und Erwartungen zurück?
Das eine ist, wenn wir jetzt beim Klimaschutz mal auf die nächsten Jahre gucken, dann geht man davon aus, dass die Bundesregierung CO2, also den Ausstoß klimaschädlicher Gase, auch weiter verteuern wird. Das ist die sogenannte CO2-Bepreisung. Und jetzt ist ja die Frage, wohin geht das Geld? Und wenn das Geld im Säckel des Finanzministers oder für Unternehmenssubventionen verwendet wird, wäre das schlecht. Das würde die Akzeptanz bei den Menschen deutlich verringern und es würde ihnen einfach Geld entziehen. Und darum haben FDP und Grüne im Wahlkampf sehr deutlich gemacht, egal ob sie das Klimadividende oder Bürgergeld nennen, das soll an die Verbraucher zurückgehen. Das ist im Koalitionsvertrag als eine sanfte, könnte sein, Formulierung beschrieben. Das ist uns zu wenig. Und das zweite Thema ist die private Altersvorsorge. Ein Megathema für viele Menschen, gerade für viele junge Menschen. Auch hier haben eigentlich alle drei Parteien vor der Bundestagswahl etwas relativ Ähnliches versprochen. Ich sag mal grob, Orientierung an einem skandinavisch-schwedischen Modell, Sparen mit einem öffentlichen Vorsorgefonds basierend auf einem Kapitalmarktprodukt. Aber hier scheint die Versicherungswirtschaft hart reingegrätscht zu haben. Hier sehen wir einen doppelten Prüfauftrag für Prüfaufträge. Daraus entsteht keine vernünftige Altersvorsorge. Da muss man sich konkret entscheiden. Das erwarten wir vom künftigen Finanzminister und dem bekannten Sozialminister in den ersten Wochen und Monaten dieser neuen Bundesregierung. Sie müssen sich entscheiden. Hoffentlich für eine Altersvorsorge im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Was sollte noch getan werden, damit der Schwung des Anfangs der neuen Regierungsarbeit genutzt werden kann?
Was ganz entscheidend ist, ist jetzt, den Schwung in der Gesellschaft für nachhaltigen Konsum wirklich einfach bezahlbar zu implementieren. Sie erwähnten eingangs schon das Recht auf Reparatur, auf längere Garantieleistungen, auf die Möglichkeit, tatsächlich sich gesünder und klimagerechter zu ernähren. Da haben, glaube ich, eine Reihe von Ministerinnen und Ministern einiges zu tun. Genauso wichtig ist gerade das Thema Gesundheit. Der neue Koalitionsvertrag sieht eine neue Struktur für die unabhängige Patientenberatung vor. Hier haben wir jetzt mit Minister Lauterbach ins B einen wirklichen Kenner seines Faches, der weiß, hier müssen wir auch mehr unabhängige Beratungsstrukturen für die Menschen gerade im Gesundheitswesen anbieten. Und ich wünsche mir eine Stiländerung. Die letzte Regierung hat häufig Konsultationen, Konferenzen alleine mit der Wirtschaft durchgeführt. Manchmal dürften noch Gewerkschafter mit am Tisch sitzen. Die neue Bundesregierung sollte die Chance nutzen, die Stärke der Zivilgesellschaft einzubeziehen. Aus Umweltverbänden, aus Sozialverbänden, aus Verbraucherschutzverbänden. Wir gehören gleichberechtigt im Sinne der Bürgerinnen und Bürgerinteressen mit an den Tisch. Ich wünsche mir hier eine breitere Aufstellung im Dialog der nächsten Bundesregierung.
Klaus Müller, der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, war das mit einem Blick auf die verbraucherpolitischen Vorhaben der künftigen Regierungskoalition. 1936 ging Deutschlands ältestes noch aktives Braunkohlekraftwerk ans Netz in Deuben im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. 85 Jahre später soll Schluss sein. Der letzte Arbeitstag für die Kraftwerksbelegschaft ist heute. Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, kurz MIBRAG, hat sich am Verfahren zur vorzeitigen Stilllegung beteiligt und bekam im Frühjahr den Zuschlag der Bundesnetzagentur. Ein weiterer Schritt in Richtung Kohleausstieg oder eine Riesenlücke mitten im Ortsleben? Ein Stimmungsbild aus dem Süden Sachsen-Anhalts von unserer Landeskorrespondentin Antran.
Am 1.9.78 habe ich die Lehre angefangen und gelernt Maschinist für Wärmekraftwerke und bin der Anlage hier in Deuben treu geblieben bis zum heutigen Tag.
Nach über 40 Jahren ist heute Axel Pötschs letzter Arbeitstag im Kraftwerk Deuben angebrochen. Ein Tag, vor dem es ihm seit Wochen graut.
13:15 Uhr geht die letzte Maschine vom Netz. Und dann wurde das mit der Stromerzeugung im Kraftwerk Deuben. Ja, und dann spätestens 16 Uhr ist dann Feuer aus, schätze ich mal. Und ja, und dann war es das. Und dann sitzen wir da und heulen.
Mehr als 400 Jobs sollen stufenweise abgebaut werden, erklärt die MIBRAG. Möglichst sozialverträglich. Beschäftigte, die älter sind als 58 Jahre, so wie Pötsch, erhalten bis zum vorzeitigen Renteneintritt ein sogenanntes Anpassungsgeld.
Der liebe Staat bezahlt uns die Geschichte. 80% von dem Nettogehalt, was wir jetzt bekommen.
Der Bund übernimmt zudem für diese Zeit die Rentenabschläge, sodass Betroffene wie Axel Pötsch ihren vollen Rentenanspruch behalten. Jüngere Mitarbeitende sollen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten im Unternehmen bekommen. Daran gäbe es auch nichts zu meckern, findet Axel Pötsch. Aber
das ist aber das einzige Positive.
Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung betrifft der Kohleausstieg im Mitteldeutschen Revier, also in Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens, mehr als 7000 Beschäftigte. Nirgendwo sind prozentual so viele Jobs verloren gegangen wie hier seit dem Ende der DDR. Die Erfahrung, wie eine ganze Industrie zusammenbricht, der Strukturbruch, steckt den Menschen bis heute in den Knochen.
Das hat bedeutet, viele keine Arbeit mehr, richtig arbeitslos. Viele junge Leute hatten überhaupt keine Aussichten. Und das hat dazu geführt, dass unsere Region entvölkert worden ist. Und das hat auch dazu geführt, dass viele dieser Gebäude, die wir hier im Dorf beispielsweise in Deuben haben, die ursprünglich mal bewohnt waren, dann leergezogen sind.
Erklärt Frank Puschendorf. Er ist der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Teuchern, zu der auch Deuben gehört. Und Vorstandsvorsitzender des Heimatvereins Zeitz-Weißenfelser Braunkohlenrevier. Puschendorf ärgert sich, dass die künftige Ampelkoalition über einen vorgezogenen Kohleausstieg 2030 diskutiert. Also 8 Jahre früher als von der Kohlekommission vor 2 Jahren vorgeschlagen. Gleichzeitig aber schon jetzt das Kohlekraftwerk in Deuben schließt und noch kein einziger neuer Industriearbeitsplatz vor Ort geschaffen ist.
2038, damit hat sich jeder abgefunden. Eine politische Entscheidung, es soll so sein. Aber wenn jetzt noch darüber nachgedacht wird, schon auf 2030 zurückzuziehen, dann stelle ich mir die Frage, wie soll ein Strukturwandel, den man ja so großartig benennt, vonstatten gehen?
SPD-Energieminister Armin Willingmann stellt klar,
wenn man jetzt tatsächlich ernsthaft erwägt, früher auszusteigen, was klimapolitisch sinnvoll ist, dann muss man diese Arbeitsplätze versuchen, schneller zu schaffen. Und wenn das nicht gelingt, dann wird es auch keinen früheren Ausstieg geben.
Potenzial sieht Willingmann im Ausbau erneuerbarer Energien. Bereits heute bietet die Branche fast 25.000 Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt. Windkraft ist die bedeutendste Energiequelle für die Stromerzeugung im Land. Und viel erhofft sich Sachsen-Anhalt außerdem vom grünen Wasserstoff. Allerdings gibt Armin Willingmann zu bedenken:
Wenn Sie Erneuerbare ordentlich ausbauen wollen, dann muss das schneller gehen als bisher. Die Durchschnittsdauer eines Windparks von der ersten Planung bis zur Fertigstellung bei 6 bis 8 Jahren ist deutlich zu lang. Dann könnten wir 2030 nicht aussteigen.
Der Energieminister zeigt sich optimistisch. Bürokratische Hürden könnten abgebaut werden. Er empfiehlt:
Nicht überall alles gleich bewerten, sondern künftig darauf achten, dass an den Stellen, an denen wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, durch den Ausbau erneuerbarer schnellere Verfahren möglich sind, unter Zurückstellung von Bedenken aus dem Bereich des Naturschutzes.
Soll heißen, im Zweifel für das Klima zu entscheiden und Umwelt- oder Anwohnerinteressen nachrangig zu behandeln.
Kohle AD, Strukturwandel im mitteldeutschen Revier. Zu diesem Thema können Sie heute Abend auch den Hintergrund von Antran hören, ab 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Vor der Küste Südafrikas hat der Mineralölkonzern Shell damit begonnen, nach Erdgas zu suchen. Um mögliche Gasfelder zu entdecken, soll ein Spezialschiff den Meeresboden ein halbes Jahr lang mit Schallwellen untersuchen. Das Vorhaben hat Naturschützer und Küstenbewohner alarmiert.
In Amadiba, südlich der Hafenstadt Durban, haben sie protestiert, aber nicht nur dort. An mehr als 60 Orten trafen sich Menschen an verschiedenen Stränden der Wild Coast, einem Küstenabschnitt am Indischen Ozean. Ihre Botschaft war ein klares Nein zur seismischen Untersuchung des Meeresbodens, die der Mineralölkonzern Shell gestartet hat. Hände weg vom Ozean, sagt auch Gary Cookamore. Er ist Sprecher von Algoa Bay, einer Bucht bei Quebecha, dem früheren Port Elizabeth. Die Küstenbewohner fischen im Meer, aber nachhaltig. Die großen Unternehmen machen das nicht nachhaltig. Wir sagen, es wird Zeit, denen zuzuhören, die an der Wild Coast leben. Shell agiert durchaus im gesetzlichen Rahmen. Sie haben die Genehmigung. Sie handeln aber nicht nach den Regeln des Planeten. Für die seismische Untersuchung gibt es die rechtliche Grundlage. Diese wird aber angefochten, derzeit von einer Gemeinde an der Küste. Pooven Moodley ist Anwalt für Umweltrecht und erklärt die Sachlage so:
So Impact Africa, who Shell purchased this interest from.
Shell hat die Rechte von Impact Africa gekauft. Sie haben das Recht 2014 erworben. Das war kurz bevor sich die Gesetze geändert haben. Für jede Art solcher Aktivitäten braucht man jetzt Umweltgenehmigungen, bevor man überhaupt beginnen kann. Das entspricht einer Art Gesetzeslücke, die Umweltschützer nutzen wollen. Denn die Schockwellen, die das Spezialschiff von Shell nun in Richtung Meeresboden aussendet, gut ein halbes Jahr lang, alle 10 Sekunden, bleiben nicht ohne Folgen. Meeresbiologin Judy Mann sagt, im Ozean seien Lebewesen mehr auf ihr Gehör angewiesen als auf ihre Augen. Die lauten Schallwellen könnten enorme Schäden anrichten, weil sie kilometertief in den Meeresboden eindringen, um mögliche Gasvorkommen zu erschließen. Ihre Sorge geht aber noch weiter. Vor der Wild Coast gibt es eine der mächtigsten Strömungen weltweit, den Agalis-Strom. Das ist wie ein gewaltiger Fluss im Ozean. Man muss sich einen Fluss vorstellen mit dem 300-fachen Volumen des Amazonas. Der rauscht die Küste entlang. Unsere große Sorge ist, wenn man Öl oder Gas findet, wie lässt sich das sicher fördern? Es wird nicht umsonst die wilde Küste genannt. Energieunternehmen, die Erdgas fördern, argumentieren insgesamt damit, eine neue Gaswirtschaft in Südafrika fördere den Übergang zu nachhaltigeren Energiequellen und schaffe neue Arbeitsplätze. Genau das bezweifelt aber Nkobile Jojo. Er ist Rettungsschwimmer in Port St. John's. Port St. John's ist ein Urlaubsort. Wir haben hier Touristen, die sich erholen wollen. Wir nutzen doch alle diesen Ozean. Wir reden über Schwimmer, über Taucher, über alle, die vom Meer abhängig sind. Fischer zum Beispiel. Wenn die seismischen Wellen ausgesandt werden, zerstört das die Grundlage von allem. Das Meer an der Wild Coast ist vielfältig, weil wärmeres und kühleres Meerwasser ineinander übergehen. Nicht ohne Grund umfasst der Küstenabschnitt mehrere Natur- und Meeresschutzgebiete. Die Proteste gegen Shell nehmen inzwischen landesweit zu, auch weit ab von der Küste. In Bryanston im Norden Johannesburgs gab es eine Demonstration. SOS stand auf den Plakaten, Ozeane statt Öl oder Stoppt Shell. Die Sprechchöre waren dramatischer. To hell with Shell, riefen die Menschen, zur Hölle mit Shell. Insgesamt will Shell eine Fläche von 6000 Quadratkilometern absuchen. Eine Petition, die sich gegen dieses Vorhaben richtet, hat schon fast 400.000 Unterschriften gesammelt. Und auch Musiker wie The Kiffness steigen mit ein. Stell dir mal vor, welche Lebewesen wir heute retten könnten. Imagine all the creatures that we could save today. Juhu. Der Energieriese Shell hält sich an seine Pläne. Die Anwohner der Küste haben aber angekündigt, keine Ruhe geben zu wollen.
Protest und Petition. Jana Gent aus Südafrika schilderte, warum sich die Menschen gegen die Erdgassuche des Mineralölkonzerns Shell im Indischen Ozean wehren. Detox. Produkte, die dabei helfen sollen, den Körper zu entgiften, liegen schon länger im Trend. Mit Nahrungsergänzungsmitteln, Pflastern, Pulvern, Tees, Smoothies und Müslis. Für jeden Geschmack ist etwas dabei und die Hersteller versprechen viel. Deshalb hat sich die Verbraucherzentrale Brandenburg Detox-Produkte noch mal genauer angesehen, vor allem hinsichtlich ihrer Wirkung. Annette Reinke befasst sich mit dem Bereich Lebensmittel und Ernährung und ich fragte sie, was es überhaupt heißt, den Körper zu entgiften.
Entgiften setzt ja voraus, ich müsste Gift haben oder Schlacken im Körper. Die gibt's so nicht. Verantwortlich für die Reinigung des Körpers sind natürlich unsere Organe, also auch für die Entgiftung des Körpers, Leber, Niere, unterstützt vom Darm oder der Lunge. Und das sind eben die normalen Prozesse, mit denen ich meinen Körper dann in Anführungsstrichen auch entgiften kann.
Welche Inhaltsstoffe stecken denn in Detox-Produkten und wie sollen die meinen Körper verbessern?
Die Hersteller versprechen mit diesen Produkten, also mit einer Entgiftungskur zum Beispiel, dass ich damit abnehmen kann, dass ich mehr Energie habe oder mein Immunsystem stärke, dass die Pflaster zum Beispiel die Schadstoffe aus dem Körper herausziehen können. Nahrungsergänzungsmittel, die sollen dann auch noch die Verdauung fördern, Fettverbrennung optimieren. An Zutaten stecken da meistens Pflanzenstoffe drin, wie zum Beispiel Aloe Vera, grüner Tee, Kürbiskerne, verschiedene Vitamine, Mineralstoffe werden dazugelegt. Bei den Pflastern ist uns aufgefallen, da steckt zum Beispiel Vitamin C drin. Da fragt man sich natürlich, okay, was macht das Vitamin C in den Pflastern oder die Pflanzenstoffe, um die Schadstoffe aus dem Körper zu ziehen?
Wie sehen denn Versprechen und Wirklichkeit konkret aus mit Blick auf die Detox-Produkte?
Die Detox-Wirkung, die versprochen wird, die ist so wissenschaftlich nicht bewiesen, muss man klar sagen. Die Anbieter setzen das ein, um natürlich einen gesundheitlichen Vorteil zu versprechen und die Käufer lassen sich davon blenden und geben dafür auch viel Geld aus. Und diese Gesundheitsversprechen, die sind auf Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln auch nicht so ohne weiteres zulässig. Gerade weil sie eben eine besondere Wirkung versprechen, müssen sie vorher genau geprüft werden und das werden sie unabhängig geprüft in der EU und dann müssten sie auch zugelassen werden. Und das sind sie bei diesen Detox-Produkten überhaupt nicht. Also Gerichte haben auch schon festgestellt, das sind gesundheitsbezogene Angaben, die so nicht verwendet werden dürfen, wenn eine Wirkung eben nicht belegt ist.
In diesem Fall hätte die Kundschaft dann ja einfach unnütz Geld ausgegeben. Muss nicht unbedingt ein Problem sein, kann aber vielleicht, sollten diese Produkte womöglich dem Körper Schaden zufügen können.
Werden zum Beispiel Detox-Produkte mit stark entwässernden Zutaten, um abzunehmen zum Beispiel, verwendet, dann kann das dazu führen, dass eben bestimmte Mineralstoffe, die für den Körper wichtig sind, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, dass die einfach dann auch stark ausgeschieden werden und dadurch der Elektrolythaushalt auch gestört ist. Bei unbekannten exotischen Pflanzenstoffen kann man immer nicht sicher sein, ob die auch eine unerwünschte Wechselwirkung zum Beispiel mit Medikamenten haben, die ich einnehme. Wenn man jetzt ganz normale Tees, Gemüsesäfte, Smoothies in normalen Mengen verwendet, dann führt das in der Regel eben nicht zu Problemen.
Wie kann man denn über die Ernährung, seinen Lebensstil, sein Wohlbefinden verbessern und vielleicht auch sein Immunsystem stärken?
Ja, das geht eigentlich ganz einfach, ne? Indem man täglich Obst, Gemüse zu sich nimmt, weniger tierische Lebensmittel oder auch auf Fertiggerichte verzichtet. Da bekommt man genug Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe, was dann die beste Voraussetzung ist, um auch die Entgiftungsarbeit des Körpers voranzubringen.
Wirkungslos, warum niemand teure Pflaster und Pulver fürs Wohlbefinden braucht, erläuterte Annette Reinke von der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer eine Reise plant, muss eine große Unsicherheitskomponente berücksichtigen, die Corona-Pandemie. Welche Regeln gelten in welchem Land und was passiert während meines Aufenthalts? Angesichts möglicher Reisewarnungen, Beherbergungs- oder Einreiseverbote ist es sinnvoll, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Die Stiftung Warentest hat sie sich näher angesehen. Anja Nils mit dem Verbrauchertipp.
Im Sommer möchte Marlene Kamphaus nach Portugal. Flug, Hotel und Camper sind bereits reserviert. Wie sich die Corona-Lage bis dahin entwickelt, weiß niemand. Aber Marlene Kamphaus ist geimpft und deshalb optimistisch.
Ich habe eine Reiserücktrittsversicherung, die ich unabhängig von meinen Buchungen abschließe. Die gilt aber immer für ein ganzes Jahr. Ich habe jetzt gebucht für Juni eine Reise. Da ist aber Corona nicht mitversichert.
Eine Rücktrittsversicherung greift zwar unter anderem bei nachgewiesenen schweren und unerwarteten Erkrankungen, aber viele Reiserücktrittsversicherungen schließen von der WHO als Pandemie eingestufte Krankheiten vom Versicherungsschutz aus, wie Covid-19. Bei vielen Versicherern kann man aber das Corona-Risiko zusätzlich versichern, sagt Barbara Bückmann von der Stiftung Warentest.
Alle Reiserücktrittversicherer, die wir untersucht haben, und wir haben alle untersucht, die bieten eine Möglichkeit an, sich zu versichern, wenn man in Quarantäne muss, wenn man PCR-Test hat oder wenn man wirklich an Covid erkrankt.
Nur beim Testsieger der Hanse Merkur jedoch kann man alle drei Möglichkeiten versichern. Allein die Sorge vor Ansteckung ist dagegen bei keiner Versicherung ein Rücktrittsgrund. Wenn es für ein Land eine Reisewarnung gibt, können zwar Pauschalreisende von ihrem Veranstalter das Geld für die Reise zurückbekommen, Individualreisende können aber nicht die Rücktrittsversicherung in Anspruch nehmen.
Wenn jetzt eine Reisewarnung für Südafrika ergeht und ich habe eine Safari gebucht, dann ist es der Reiserücktrittsversicherung völlig egal, wenn ich zurücktrete, weil ich darf nur aus persönlichen Gründen zurücktreten, die in meiner Person liegen.
Oder die nahen Angehörigen betreffen. Bei einem Unfall der Mutter, einer Erkrankung des Kindes, einem Todesfall, aber auch bei unerwartetem Jobverlust oder Kurzarbeit springt die Rücktrittsversicherung ein und erstattet alles, was im Zusammenhang mit der Reise gebucht wurde und nicht von den Anbietern zurückerstattet wird. Und zwar, solange die vereinbarte Versicherungssumme nicht überschritten wird, sagt Birgit Brümmel von der Stiftung Warentest.
Dazu muss ich natürlich entsprechende Bestätigungen vorlegen können, wie zum Beispiel Nachweis von der Fluggesellschaft, dass ich den Flug nicht angetreten habe und entsprechend Kosten mir in Rechnung gestellt wurden. Oder eben vom Hotel die Kosten, die ich dann trotzdem bezahlen muss. Das ist ja ganz oft nicht der komplette Preis, aber zumindest ein Teil des Preises.
Denn wenn zum Beispiel ein Hotelier seine Leistung anbietet, kann er dafür auch Geld verlangen, selbst wenn es für das Land ein Einreiseverbot gibt. Bei Beherbergungsverboten bzw. Lockdown in Deutschland oder im Ausland muss der Gast das gebuchte Hotel nicht bezahlen, weil es die Unterbringung nicht anbieten kann. Die Stiftung Warentest empfiehlt, eine Reiserücktrittsversicherung auf jeden Fall mit einer Reiseabbruchversicherung zu kombinieren. Und zwar mit einer, die auch bei einem positiven Corona-Test und Quarantäne im Ausland bezahlt.
Wenn ich also im Ausland krank werde und meinen Aufenthalt deswegen verlängern muss, dafür kommt eine Reiseabbruchversicherung auf. Oder wenn ich zum Beispiel auch krank werde und früher zurückreisen muss.
Grundsätzlich seien bei Reiserücktrittsversicherungen Jahresverträge günstiger als Policen, die nur für eine einzige Reise abgeschlossen werden, so die Stiftung Warentest. Und direkt beim Versicherer sind die Leistungen in der Regel besser als bei Angeboten über Reiseportale oder zum Beispiel Kreditkarten.
Der Verbrauchertipp von Anja Nils war das. Der Ukraine-Konflikt, die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags und die Pflegeausbildung in Zeiten der Pandemie. Drei thematische Stationen gleich bei Jasper Barenberg. Für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher dankt Susanne Kuhlmann.